Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Erstmal guten Morgen. Sie befinden sich gerade in China Webinar. Wir haben heute das Thema Recycling und After-Sales Services für Industriebatterie. Was sind die Geschäftschancen für die deutschen KMU? Und von dem Vortrag von eben haben wir von Adrian erfahren, das ist ja fast wie eine Ausschreibung. Na, wir haben ja auch deswegen in unserer Diskussionsrunde zwei Experten aus der Industrie oder aus Batteriehersteller oder Batteriehandelsfirma, großen Hersteller, großen oder mittelständisches Unternehmen, MCH, es geht um Handel von Batterie, da haben wir Bedarf gehört. Es gibt durchaus solide Bedarf an Kooperationen und an Ausschreibung von Dienstleistungen. Und das ist auch gut so, weil wir haben hier in einem Industriesegment damit eine Technologie zu tun, die China als Technologieanbieter schon sehr weit ist. Und vielleicht ist dann wirklich gut positioniert, wenn deutsche KMU in eine Partnerrolle eingeht und dann sein Nische wiederfindet oder sein Geschäftsmodell in einer Nische findet, um daraus seine Zukunftsgeschäfte zu etablieren und müsste nicht jetzt in die Konkurrenz gehen, um eine neue Batterieproduktion wieder aufzubauen. Und haben hier dafür eine Panel-Diskussion für Sie vorbereitet mit weiteren Experten. Und weil das Thema Lifecycle haben wir schon gerade von den zwei Experten in der Vortrag schon mehrfach erwähnt. Viele Dienstleistungen und auch Recycling-Aspekte kann man mit einem schon entwickelten Produkt noch sehr schwer noch im Nachhinein anpassen oder reinbauen. Vieles muss man eigentlich schon vorher, bevor das Produkt entwickelt wird, schon berücksichtigen. Daher haben wir die Expertin Frau Yao Schulz Chen. Ich vereinfache das mal. Hallo Yao, guten Morgen nach München. Yao, du bist ja 22 Jahre als Produkt-Lifecycle-Experte und Solution-Architekt für die großen Konzerne wie HP in einem kurzen Step, aber sehr lange, über 20 Jahre, bei BMW tätig in München. Und diese Rolle, also Produkt-Lifecycle-Experte und Solution-Aspekt, das kennen die viele KMU gar nicht. Das zeigt ja schon, dass es solche Funktionen bei großen Konzernen sehr strategisch aufgebaut ist, aber diese Kompetenz ist nicht unbedingt für die KMU da oder sie können gar nicht sich leisten. Und insofern finde ich eine sehr gute Idee, dass du jetzt ein Netzwerk aufgebaut hast, E-Mobility Sharing und Economy Services und dann beratend für den Mittelstand zur Verfügung stehst. Und heute bist du da verbunden mit deiner ersten Frage, habe ich an dich. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was ist Produkt Lifecycle als Grundidee und was ist aber die wichtige, aber noch ungelöste Aspekt im Rahmen von Produktlebenszyklus der Industriebatterie?
Okay, danke, Shalom. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das ist unsere zweite Zusammenarbeit. Erstmal war ich in München vor Ort und das ist unser Webinar, also herzlichen Dank. Ja, genau. Was ist Produktlebenszyklus? Also speziell für Industriebatterie befasst sich mit der folgenden zwei Aspekte. Der erste ist natürlich auf der vertikalen Ebene. Und das haben vorhin auch natürlich Adrian und Sebastian auch beide schon erwähnt. Das betrifft natürlich die Gesamtzyklus der Produktentwicklung. Das heißt, von der Funktions- und Systemgestaltung über die Produktion bis hin zur Wartung und Betrieb in der After-Sales-Service. Das ist die vertikale Ebene. Und es gibt aber zweite Ebene, das ist die horizontale Ebene. Und das reden wir von Kreislaufwirtschaft. Das heißt, das ist über den den Erstgebrauch, zum Beispiel Autobatterie im Fahrzeug, bis zu Secondhand-Markt, zum Beispiel, was vorhin auch Adrian gesagt hat, als Energiespeicher in der Gebäude und bis zu Recycling. Und das ist eine horizontale Ebene. Und daher in Betracht von der Kreislaufwirtschaft in den verschiedenen Sektoren, und dann natürlich ist auch wichtig, dass die Batterie auch für verschiedene Sektoren angepasst wird. Und da reden wir natürlich von Software-Defined, damit die Batterie auch angepasst werden. Und das heißt Software-Defined Everything für die Batterie genauso wie Fahrzeug. Und diese Anwendungsfälle auch individuell anzupassen. Ja, es gibt auch einige ungelöste Problemaspekte in Bezug auf Produktlebenszyklus in Industriebatterie zum Beispiel. Ich denke, dass einige, die kennen wir alle schon, dass eine Lade, also die Entladung von der Funktionsfähigkeit. Also jeder von uns erkennt, dass ein Auto lange in Garage geparkt ist und da ist es entleert diese Batterie und da kann man nicht mehr starten. Und deswegen, was vorhin auch mal erwähnt hat, der Adrian, das auch mit Smart Home irgendwie zusammen verbindet, auch zu Hause auch laden kann, sonst kann das Auto nicht mehr starten. Und zweitens ist natürlich Ladegeschwindigkeit und Lebensdauer. Das ist immer noch herausfordernd und die beiden auch sehr extrem von Temperatur abhängig. Was ich heute erzählen möchte, ist natürlich weitere Aspekte. Zum Beispiel Betriebs- und funktionale Sicherheit. Wie wir vorhin gesagt haben, diese Leistungssicherheit ist sehr, sehr stark von Industriebatterie, sehr stark von Umfeld und Temperatur abhängig. Und das Problem ist auch, außerdem können sie auch aufgrund von inneren Schäden und Alterungsprozess auch ausfallen. Und das für die Automobil, also für kritische Industrie, ist immens kritisch, weil das führt zu auch Problemen bei der funktionalen Sicherheit und des Gesamtfahrzeugs, aber auch dadurch gefährdet das Menschenleben. Es gibt ein Beispiel, ein Unfall bei einer großen Batterie, bei einer großen Elektroautobauer. Und Autobatterie wurde während der Fahrt angefangen zu brennen. Und was auch immer, warum, der Hintergrund ist noch nicht geklärt. Aber dadurch wurde dieses Energieversorgungssystem des Fahrzeugs außer Kraft gesetzt. Und alle Systemfunktionen versagten. Und letztendlich hat der Autofahrer nicht mehr geschafft, die Tür von innen zu entriegeln und wurde dadurch lebendig einfach verbrannt. Und das war ein tragischer Unfall, tragischer Fall. Und deswegen denke ich auch, diese Batteriesicherheit und die Funktionalsicherheit des Fahrzeugs, und da muss in der Designphase wirklich berücksichtigt werden. Und weitere Aspekte ist natürlich auch unzureichende Regulierung und Standards. Und Punkte ist natürlich, in einigen Regionen können auch Industriebatterie aufgrund der fehlenden Regulierung, was wir vorhin gesagt haben, für die ordnungsgemäße Wiederverwendung, Entsorgung und das Recycling erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit haben. Und das heißt, in dem Sinne müssen wir end-to-end den Gesamtlebenszyklus, also in den Kreislaufwirtschaft auch achten, wie die Standards ist und Traceability ist wichtig ist. Und last but not least ist die, natürlich vorhin hat er Adrian so erwähnt, fehlende Infrastruktur für das Lebenszyklusmanagement der Industriebatterie entlang der gesamten Kreislaufwirtschaft von der Erstverwendung über den Secondhand-Markt und Recycling. Und die
Wir haben jetzt eine noch. Kurze ja? Unterbrechung.
Ja, bitte.
Okay. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit ja schon einige andere Fragen weiter beantworten, bis Shalom dann wieder zu uns dazukommt.
Genau, Adrian, führst du einfach weiter.
Genau. Die eine der Fragen, die wir auch noch weiterhin vorbereitet hatten, ist, wie sieht es mit den Zellenlieferanten aus, ob diese aus China, also das wäre jetzt dann zum Beispiel Gotion, wenn es nicht in Deutschland selbst produziert, sondern importiert, die chinesischen Zellenlieferanten, ob diese selbst in Deutschland Dienstleistungen aufbauen. Shalom meldet sich gerade selbst per Handshake.
Genau. Danke dir, Adrian. Genau, ich bin wieder zurück. Ich bin überraschenderweise aus der Leitung rausgekommen Ich nehme an, das war die Aktion, Adrian, dass du meine Rolle übernommen hast als Moderator. Vielen Dank dafür. Und in der letzten Sekunde habe ich nicht so ganz mitbekommen, ja, was du gesagt hast, aber ich denke, das große Teil habe ich alles mit. Und an die Teilnehmer, wir haben ja einen Experten noch offen und wir würden jetzt Ihnen den Dr. Wolfgang Wagner nochmal vorstellen. Zu dem zweiten Punkt nach Lifecycle und Produkt Lifecycle wollen wir zu den After-Sales-Service nochmal kommen. Und Wolfgang hat Chemie promoviert und ist mit 2001 mit Volkswagen nach China gekommen. Und er ist durch ein Berater. Und ihn bei McKinsey und bei Agamus, Staufen, VDA, MHP und TÜV Rheinland hat er in Deutschland, aber auch überwiegend in China war er tätig. Und er ist ein Automobilexperte zusätzlich auch noch. Heute ist er CEO von Akku X-Tech Company Limited aus Hongkong, verhilft chinesische Unternehmen auf dem Weg in die Welt und auch nach Europa. Insofern sehr passend zur heutigen Sendung, weil es geht ja darum, Industriebatterie, da ist bekanntlich, dass die chinesischen Produzenten sehr stark sind und vieles wie jetzt MCH oder wie Gotion sind jetzt in Europa und in Deutschland auch ansässig. Wolfgang, meine Frage an dich ist, wir haben vorhin schon von Yao gehört, After-Sales Services ist in der Produkt-Lifecycle früher sehr wichtig zu berücksichtigen. Batterie ist vergleichbar auch mit Autos. Und gerade Autos ist ja Deutschland bekanntlich sehr stark und weltweit führend. Die Prozesse im After-Sales-Bereich sind von insbesondere deutsche OEM sind sehr gut definiert. Ist es so eine Art Soft Power oder was kann man daraus lernen für die chinesische Batteriehersteller?
Das ist ein sehr guter Benchmark. Und ich gehe mal ein bisschen zurück. Ich vergleiche jetzt die Bedeutung eines Autos und ich beziehe mich bei den Batterien nicht auf Industriebatterien, sondern auf Heimspeicherbatterien. Für den Kunden, für den Benutzer, hat es in der Maslow-Pyramide ungefähr den gleichen Stellenwert. Erklär das mal. Ob ein Auto fährt oder nicht fährt oder ob die Dusche warm oder kalt ist, ist ungefähr gleich wichtig oder gleich unwichtig. Punkt eins. Punkt zwei, ob ich meiner Tochter ein neues Auto kaufe oder ob ich eine PV-Anlage mit Batterien installiere, kostet ungefähr genauso viel Invest, zwischen 25.000 und 45.000. Das heißt, für den Kunden selber, ja, es ist ungefähr die gleiche Wichtigkeit. Es sind ähnliche Stellenwerte, wenn man das mal ganz grob mit Fazilogik hier erklären möchte. Das heißt, wenn wir jetzt Services aufbauen für den Kunden bei Heimspeicherbatterien, ist für uns gut, auf die Autoindustrie zu schauen, ja, weil da etablierte Werte beim Kunden schon da sind. Der eine Wert ist der Brand. Also Heimspeicherbatterien aufzubauen, ohne einen Brand aufzubauen, halte ich für gefährlich. Ja, also ein Brand muss her. So. Und einem Brand kann ich vertrauen, weil ich weiß, dass der Brand, Nummer zwei, Prozesse hat. Prozesse sind unheimlich wichtig, weil ich dann erwarte, was ich weiß, was ich erwarten kann. Da gehe ich nicht wild in irgendeinen Bastler und der erzählt mir irgendwas, was er mit meinem Auto oder mit meiner Batterie macht, sondern ich weiß ganz genau, wenn ich ihn das frage, kriege ich das, wenn ich das habe, kriege ich das. Ich werde so und so empfangen. Und das Dritte, warum diese Prozesse so wichtig sind für im Endeffekt fürs Geld verdienen, ist, dass die Prozesse dann auch eine gute Basis sind, Leute zu schulen. Wir haben das vorhin gerade gesehen, ja, in der Value Chain für Energiespeichersysteme, die ganz anders ist als die von Industriebatterien oder Hochvolt-Autobatterien, ist unheimlich wichtig, diese Lücken, die wir gerade haben, ja, das sind Lücken von Leuten, ja, von Leuten, die was können. Ja. Da müssen Prozesse da sein, ja, damit ich diese Leute schulen kann, damit ich weiß, auf was ich die schule und so weiter. Deswegen lohnt es sich für unsere KMUs, die hier mitarbeiten, mit den chinesischen Produzenten, die eben ihre Batterien verkaufen wollen, ja, und möglichst schnell und viel und möglichst teuer loswerden wollen. Ja, hier komplementär das aufzubauen, was die Autoindustrie über die Jahrzehnte jetzt gut aufgebaut hat. Ja? Marke, ja? Und Prozesse und entsprechend dann darauf basierend die Leute. Auf die Autos gucken, dann lernt man was. Und was noch dazu kommt, die Welt ist sehr in einer sehr starken Transformation. Und wenn ich jetzt die Autoprozesse im Aftersales angucke, sind sie gerade in Turmoil. Ja, da passiert jetzt was ganz anderes. Da werden die Autos auf einmal übers Internet verkauft. Da gibt es auf einmal andere Dinge, die ich vorher, vor 5 Jahren, an die ich gar nicht gedacht habe. Vorhin gab es Sachen wie Tracking-Systeme zum Beispiel. Das ist dann ein separater kleiner Punkt. Aber jetzt kommt das bidirektionale Laden. Das wird die ganze Sache auf den Batteriespeichern und auf den Inverterkonstruktionen zum Beispiel nochmal vollkommen umdrehen. Nicht so schlimm, aber sie wird sie umdrehen. Das heißt, wir können auch von der Transformation der Autoindustrie im Aftersales lernen, auf was wir uns einstellen müssen, wenn wir hier Serviceprozesse als KMUs für die großen Batteriehersteller aus China aufbauen.
Alles klar. Die Prozesse in der Aftersales-Bereich, in der Automobilbereich oder in der Automobilbranche ist in Bewegung, ist in Transformation, stimme ich dir total zu. Was aber nicht sich ändert, ist die Investition in diesen Bereich, wenn man da was aufbaut. Frage an Adrian, ist dass diese Investition den Batterie, also Lieferant, jetzt in dem Fall MCH, bewusst, um diese Dienstleistung selber auch in Deutschland aufzubauen, oder ist man da noch überlegt, noch in Richtung Kooperation?
Okay, super. Es ist relativ schwierig für chinesische Lieferanten in Deutschland die Dienstleistungen anzubieten, wie es deutschen KMUs möglich ist. Das bedeutet, solche Sachen wie Installation, das wird vermutlich als allerletztes von chinesischen Batterielieferanten angeboten werden, einfach weil es, selbst deutsche Unternehmen haben Schwierigkeiten, in Deutschland Fachkräfte zu finden, sich mit der Rechtsprechung beim Arbeitsrecht auseinanderzusetzen. Das sind einfach sehr große Herausforderungen für deutsche Unternehmen. Wenn man auf die Produktentwicklung guckt, wird das in China natürlich schon seit vielen Jahren auch angeboten, von Softwareentwicklung über Produktentwicklung. Nichtsdestotrotz sind die speziellen Anwendungsfälle in Deutschland dann doch noch immer relevant. Das heißt, hier gibt es auch weiterhin genug Raum für deutsche Software- und Ingenieursfirmen, hier Produktanpassungen anzubieten. Und Logistikangebote werden natürlich auch weiterhin vor allem im Bereich der speziellen Batterien von deutschen Anbietern kommen in Deutschland, sodass wir momentan im Dienstleistungssektor einen stark deutschen Dienstleistungssektor in Deutschland sehen und die Batterielieferanten sich eigentlich auf das Zellenliefern momentan beschränken.
Das klingt ja nach einer Suche nach Kooperationspartner. MCH ist natürlich ein kleines mittelständisches Unternehmen in Asien. Wie sieht es bei den Großen aus? Sebastian, du vertrittst ja Goshen in Europa als Nummer 3 aus China. Und wie wollt ihr eigentlich die Dienstleistung in Europa anbieten?
Genau, also hier muss man natürlich differenzieren, inwieweit oder wie lange man natürlich schon auf welchem Markt agiert. Wenn wir jetzt natürlich über die anderen Großen sprechen, die vielleicht schon länger in Europa agieren, die haben natürlich viele Service-Prozesse, After-Sales-Service-Prozesse auch schon in-house etabliert. Aber sicherlich ist es für eine Firma, sei es groß oder klein, die natürlich nach Europa kommt, natürlich wichtig, dort Partner zu finden für diese Service und die anzubieten. Allein schon dieses Service-Netzwerk, das wurde auch jetzt schon im Vorfeld von Adrian zum Beispiel angesprochen, ist immens wichtig, wenn wir auf den Aspekt After-Sales zum Beispiel eingehen. Ich muss diesen Service natürlich irgendwie anbieten können. Ich brauche ein gewisses Netzwerk und muss natürlich nicht nur bezogen auf Deutschland, sondern Europa natürlich auch schnell im Zweifel vor Ort sein. Sei es zum Beispiel jetzt, das ist ein Thema am Fahrzeug, muss ich dann zum Kunden hin, muss ich natürlich dann checken, ist da ein Fehler, ja, nein, was muss ich tun, kann ich dann Ersatzteile anbieten und natürlich brauche ich dann auch die Fachkräfte, geschulte Fachkräfte, die auf das jeweilige Produkt geschult werden müssen oder geschult sein müssen, die natürlich dementsprechend professionell und schnell agieren können. Also von daher muss man natürlich schauen, wie weit ist man in seinem Service-Netzwerk selbst präsent. Da wir jetzt sozusagen relativ in Anführungsstrichen neu agieren, sind sie auf diese Dienstleistung angewiesen, ja, und suchen natürlich auch auf Anbieter, die dieses Service-Netzwerk anbieten. Aber, das hatte auch der Wolfgang im Vorfeld gesagt, man muss differenzieren. Sprechen wir von einem Produkt für Automotive? Sprechen wir von einem Produkt für Heimspeicher? Sprechen wir von ganz anderen Produkten für eine ganz andere Applikation? Ja? Weil da wird es immer, ich sag mal, spezifisch. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Heimspeicheranlage, da ist das Produkt und die Produktentwicklung, auch das Produktdesign ganz anders, aber auch die Softwareumfänge ganz anders. Es gibt andere Applikationen, es gibt auch andere Werte, wo man drauf schaut, und es gibt auch ganz andere, ich sag mal, Zugriff auf diese Daten. Ja, die Automobilkonzerne haben da schon, ich sag mal, auch, wie der Wolfgang im Vorfeld gesagt hat, natürlich auch schon wieder Vorarbeit geleistet. Die haben es schon erkannt, wie wichtig auch das Datenmanagement ist, Datenzugriff, schneller Datenzugriff, und natürlich auch zu sehen, okay, ist da ein Thema, könnte da ein Fehler auftreten? Wir müssen früh agieren, und es ist auch das gleiche Thema zum Beispiel, was dann später auch für die Heimspeicher auftritt. Ja, also kann ich mir schon kritische Daten im Vorfeld anschauen, die im Vorfeld darauf hinweisen könnten, da könnte ein Fehler passieren. Wir sprechen da über das Thema Predictive Maintenance. Und diese ganzen Dienstleistungen ist für uns auch als große Firma oder etablierte Firma in China und eine neuere Firma und wachsende Firma auf dem deutschen europäischen Markt sehr, sehr wichtig, natürlich auch solche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen von Experten, die natürlich die lokalen Regularien verstehen und natürlich erklären können und auch sozusagen dann umsetzen können. Ein Thema möchte ich nochmal gerne ansprechen, das hatte der Adrian erwähnt bezüglich des Tracking-Systems. Da gibt es ja auch die europäische Regularie des Batteriepassports. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo wir als Gosch natürlich auch nochmal die Expertise brauchen. Wie können wir das am schnellsten, effizientesten halt umsetzen? Aber natürlich unter dem Aspekt, nie die Regularien außer Acht zu lassen. Ja, und natürlich, da gibt es diverse Aspekte, wo Dienstleistungen natürlich angeboten werden können, wie man am besten die Prozesse gestaltet und das dementsprechend auch nach den Regularien umsetzt.
Jetzt haben wir von zwei Unternehmen gehört, ja, das macht Sinn, mit externer Kooperationspartner in Europa zusammenzuarbeiten. Wir wollen ja vom Automobil auch ein bisschen lernen. Wolfgang, kannst du das vielleicht uns erklären, von der Prozesssicht her, warum Automobilhersteller in dem Fall grundsätzlich immer sehr häufig mit externer Dienstleister in der After-Sales-Bereich zusammenarbeitet, nicht alles selber anbietet.
Ja. Also ihr habt eine ganze Menge vorher schon gesagt, das war Sebastian und Adrian ganz toll. Da komme ich auch nochmal drauf zu sprechen. Das eine ist, wir reden jetzt mal über Europa. Und Europa hat leider keine gemeinsame Sprache. Die Lingua Franca ist Englisch, aber nicht jeder kann es. Und das ist schon mal ein Grund, wenn man Europa bearbeiten möchte, muss man in den einzelnen Sprachen fit sein, man muss die Sprachen können, man muss Leute haben in den einzelnen Ländern, man kann das nicht als Foreign Language Student irgendwie machen und in Hongkong sitzen und sagen, ich kenne Europa. Also dass die Sprache, die einzelnen Eigenheiten, dann die einzelnen Gesetze. Also in Spanien sind irgendwelche Anmeldungen, Zertifikationen anders zu machen in Europa. Da brauche ich immer meine lokalen Dienstleister. Ja, das schafft mir ein zentraler Dienst. Ich kann als kleiner, ich bin jetzt nicht Goshen zum Beispiel, sondern als kleiner Batterielieferant, den ich jetzt gerade betreue zum Beispiel als Berater, habe ich überhaupt nicht das Wollen und habe auch nicht das Können, mich auf die einzelnen Märkte, auf die einzelnen Gesetze einzustellen. Ja, ich brauche da lokale Leute auf alle Fälle. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, ich muss meine eigenen Prozesse meines Vertriebssystems, ja, muss ich schon so frontloaden, dass ich später keine Probleme habe. Der Sebastian hat das gesagt, Tracking und Tracing. Tracking und Tracing ist bereits Bestandteil, wenn ich mein ERP-System und mein CRM-System aufsetze. Das schnallt einer, der irgendwo im Busch sitzt und Batterien herstellt, ja, und so gut er ist, der schnallt er nicht. Der schnallt auch sein Boss, also ich nutze hier ein bayerisches Wort, das begreift auch sein Boss manchmal gar nicht, der in irgendeinem Staatsunternehmen sitzt und das Funding macht. Da braucht man auf alle Fälle die Zusammenarbeit mit den lokalen Leuten, um frühzeitig das alles in das neu aufzubauende Vertriebs- und After-Sales-System, das schon vorzusehen. Ja, das können nur Leute machen, die lokal sind. Ich belasse es einmal dabei, weil es sind sehr viel von euch schon gesagt worden.
Ja, also sehr frühzeitig hast du ja gesagt, und da die Frage an Yao, wie kann man in der Produktentwicklungsprozess frühzeitig diese After-Sales-Services schon entscheidend oder frühzeitig einbinden?
Ja, genau. Vorhin hatte Wolfgang es erwähnt, dass dieser Prozess, Abschlussprozess, muss die Frühphase auch berücksichtigen und Partnerschaft in der Frühphase auch vereinbaren. Aber auch in der Produktdesign, das natürlich genauso geht, genauso Frontloading. Das heißt, wir haben vorhin gesagt, die Batterie, Industriebatterie ist sehr temperaturabhängig. Und China, Kalifornien, die Temperatur ist völlig ganz anders als Nordeuropa. Und das heißt, das sind nicht funktionale Anforderungen und Sicherheitsanforderungen auch in der Produktentwicklungsphase, in der Anwendungsphase auch noch zu berücksichtigen. Und zweitens natürlich auch Diagnosefähigkeit. Und deshalb, wenn ich sage, okay, wenn ich das beobachten und Batterie wieder über BMS, ich muss auch in der Lage sein, dass auch Software danach auch, und das muss an der Frühphase auch mit berücksichtigen. Und dann weiteres natürlich auch die Reparierbarkeit, das ist die für die Recycle. Ich muss natürlich so Produkt, so Hardware so designen, dass ich später leichter auseinanderbauen könnte. Also es gibt verschiedene Aspekte, das in der Frühphase, in der Anwendungsphase schon zu berücksichtigen. Und deswegen, aber ich denke, diese Automobil, das ist schon immer längst Vorreiter in der Region, besonders in der Safety-Bereich und da auch die Reparierbarkeit. Und von daher denke ich auch, dass es die chinesische Batterie-Manufacturer, also Hersteller, eventuell sinnvoll ist, dass in Europa bzw. in Deutschland speziell einen Entwicklungsstandort auch aufzubauen und natürlich um die lokalen Ressourcen, die Ingenieurwesen und auch Experten, die auch als Ressourcen, als Unterstützung brauchen, damit auch von den deutschen Ingenieuren auch lernen können, beziehungsweise auch Automobilindustrie. Ist immer Vorreiter und denke, das ist ja auch wieder große Chance für die chinesische Batterie-Manufacturer.
Danke dir, Yao. Also du hast ein Stichwort Software und BMS erwähnt, Battery Management System. Ich denke, das ist auch einer der Erfolgsfaktoren für gute Dienstleistungen oder After-Sales-Services nach dem Verkauf. Und Frage an Adrian. Es gibt ja viele Batteriehersteller oder Zellen- und Modulhersteller in China. Wie lösen Sie das, die Herausforderung? Haben Sie alle eigene BMS-Systeme oder wie sieht es dann in diesem Feld aus?
Also die Batteriemanagementsysteme müssen immer speziell auf die jeweiligen Anwendungsfälle eingestellt werden. Das bedeutet, selbst wenn das BMS mitgeliefert wird mit der Batteriezelle, ist die eigentliche Anpassung auf den Anwendungsfall dann immer noch weiterhin entweder in Deutschland oder vom chinesischen Ingenieursteam geleistet werden. Diese BMS können von China aus mitgeliefert werden von den Anbietern, können aber auch dann mit deutschen BMS-Anbietern in Deutschland kombiniert werden.
China ist ja eigentlich traditionell sehr stark in dem Bereich Software. Und wenn jetzt die BMS-Systeme in China geliefert werden kann, und Frage 1, vielleicht kannst du noch mal ergänzen, Adrian, gibt es dann eine eigene Kompetenz von den Batteriezellenmodulen oder greifen Sie auf irgendwelche Standard oder größere Lösungen? Was ist dann der typische Fall?
Der typische Fall sind die Batteriemanagementsysteme von den größeren Herstellern. Ich denke, wenn wir dort Sebastian fragen, wäre vielleicht auch eine interessante Frage, wie Gotion dort aufgestellt ist, aber Unternehmen wie Huawei, BYD, die dann eigene Batteriemanagementsysteme mitliefern und diese werden dann größtenteils mit verbaut.
Das heißt, es gibt Leitanbieter in BMS-Systeme. Und wenn China eigentlich sehr stark ist in der Softwarebereich, in der BMS, wo sehen die Chance aus? Jetzt an Wolfgang die Frage: Wie sehen die Chance aus in der Kooperation mit deutschen KMU in dem Feld in Europa?
glaube, man muss da ein bisschen spezifizieren, über welche Software wir sprechen. Wenn ich mir die Software anschaue, was ein BMS oder PWS, ein Power Management System ist, was zwischen der Batterie und dem Inverter spielt, das wird wahrscheinlich alles in China gemacht. Da brauchen wir in Deutschland nichts zu tun. Das wird fertig geliefert, das muss auch abgestimmt sein, das wird von Anfang an designt, das ist im Lastenheft vorher schon drin. Ein Auto wird in Zukunft von der Software definiert, auch die Dinge werden von der Software definiert. Und da und dann ist es so, die großen Hersteller geben das vor, ein Huawei gibt es vor, großen weiß ich nicht, und die kleinen kopieren es einfach. Also da ich glaube, da gibt es keine großen Möglichkeiten, ist aus meiner Sicht, lass mich gerne belehren, aber wir haben Bedarf von eigenen Softwareherstellern in Deutschland im Bereich der Prozesse, im Bereich der Betriebsprozesse, der After-Sales-Prozesse, den Anbietern. Das sind also die Großhändler, das sind die eigenen sagen wir mal, Niederlassungen, das sind auch kleinere Händler und so weiter, denen zu helfen, ja, den Kunden durch die Transparenz, durch das Angebot von Software einfach besser zu bedienen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die legalen Anwendungen. Jetzt kommen wir wieder aufs Tracking zurück. Das Tracking muss da sein und da liegen teilweise schon Verantwortlichkeiten bei den Leuten, die die Software für den mittleren Bereich schreiben. Und zum Dritten, wenn ich mir jetzt China anschaue, was mit der Software bei den Autos passiert, dann ist der Staat eingestiegen, um den neuen Softwarestandard zu definieren. Ich weiß, von was ich rede in dem Fall. Und weil zum Beispiel die internationalen Automobilverbände einfach nicht schnell genug sind. Also eine IATF oder diese Leute schlafen gerade. Und die Chinesen sagen, das kann ich nicht machen. Ich verkaufe ja hier Bomben im Auto, da verbrennen Leute und so weiter. Ich muss mein Softwarestandard neu machen. Und da ist der Staat jetzt eingestiegen. Und da wird was kommen. Ihr werdet es in diesem Jahr also auf alle Fälle sehen, dass da was kommt. Und das ist nicht mehr die Aufgabe von kleinen Software-Glitchen irgendwo, das zu machen. Das muss jetzt von einem Verband gemacht werden. Also so wie zum Beispiel beim Automobil ein VDA da einsteigen müsste, ja, müsste jetzt hier bei den KMUs irgendeine Entity da sein, die sich vielleicht da um spezifische, europaspezifische oder deutschlandspezifische Softwareanforderungen kümmert. Und ich persönlich mit meinem kleinen Blickwinkel hier von Peking sehe das im Moment noch nicht. Ich glaube aber, das ist ein Riesendefizit. Ich sehe es in China im Autobereich und da ist der Staat definitiv eingestiegen zum Schutz der Kunden. Ja. Da sehe ich also auf alle Fälle eine Chance. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Ich vermute mal, dass die Großen, also Sebastian zum Beispiel, dass die entscheidend in der Richtung beitragen werden, weil ja deren ganze Systematik ja letztlich auch irgendwie von einer Software gesteuert wird, also von einer Software kommt oder von den Software-Leitgedanken kommt.
Ja, also heute haben wir so ein bisschen einen Rundumschlag auf die Suche, wo gibt es Geschäftschancen, wo gibt es sinnvolle Geschäftsmodelle in der Kooperation zwischen großen oder auch kleinen Technologielieferanten aus China und auf einer Seite, auf anderer Seite dann die KMU-Dienstleister, egal in der After-Sales-Bereich oder in der Software-Bereich, Recycling. Wir haben ja von Sebastian in dem Vortrag auch gesehen, es gibt ja sehr viele Lösungsanbieter in der Recycling-Bereich, wie man da Zusammenarbeit aussehen kann zwischen diesen beiden Parteien. Und wir haben die Vorstellung, in Europa gibt es sehr, sehr viele solche kleine mittelständische Firmen und alle wollen in der Zusammenarbeit erfolgreich sein, nur in der Softwarebereich hast du schon erwähnt, um da den Markt ein bisschen zu regulieren oder zu definieren, braucht man doch nicht nur die einzelnen Akteure, sondern auch wie Verband. Rolle, jetzt die Frage an Yao, welche Rolle siehst du als Verband, sagen wir inhaltlich, sodass in der Bereich After Sales Services und in der Zusammenarbeit mit Batteriehersteller, sodass die KMUs einfacher haben, ihr Geschäftsmodell zu entwickeln?
Ja, vorhin wurde auch schon mehrmal erwähnt. Ich denke, das ist wichtig, dass es die Standards zu definieren, das heißt, deutsche Automobil Hersteller verkaufen Auto in China, vice versa. Gibt es auch chinesische Auto, kommen nach Deutschland. Das macht keinen Sinn, dass jeder einzelne eigene Standard zu definieren. Das heißt, sinnvoll ist es auch gemeinsam an der Standards zu definieren und dass man nicht, man muss nicht im Rad immer neu empfinden. Und wir sind auch, wie gesagt, das ist ein Punkt. Ich denke, dass die beide, nicht nur deutsche Industrieverbände, sondern auch im Zusammen mit China oder vielleicht USA in Zukunft, je nachdem, eine internationale Standard zu definieren und das auch zu erleichtern und Ressourcen auch zu sparen. Nicht jeder gegenseitig. Und das ist ein Punkt. Und zweiter Punkt, was ich sehe, wir haben vorhin schon über BMS gesprochen. Das ist genauso. Der Punkt ist natürlich mit BMS sehr gut. Man kann die Batterie managen von Remote und da auch Steuer. Aber dann bringt sie BMS natürlich neue Risiken mit sich. Der Punkt ist natürlich, bis jetzt war OT-Welt, also da ist es sehr, 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 sehr viel unter sich. Aber wenn es später sagen, wenn die After-Service-Personal, die Remote, diese Auto monitoren könnten, ob das alles in Ordnung ist, über App oder über Desktop-Applikation, dann natürlich bringen die beide Welt zusammen, IT und OT. Und dann natürlich die gängige Hacker-Angriffe, die wir in IT-Welt kennen, die können auch wieder in der OT-Welt, wo die kritische Infrastruktur gemonitort wird, auch rübergehen. Und dann reden wir natürlich, wenn der Hacker das gelingt, das in der OT-Welt eine Batterie zu steuern, von außen, dann reden wir nicht mehr über Hacker-Attacke, sondern Hacker-Cyber-War. Ja? Und das ist sehr kritisch. Deswegen das kann jeder einzelne After-Sales-Reparaturgeschäft und selber das managen, die können das gar nicht überblicken, das geht gar nicht. Und von daher, von der Security-Perspektive, und dann ist es auch sinnvoll, dass ein Industrieverband eine saubere Lösung zu entwickeln und da andere zur Verfügung zu stehen.
Danke dir für die Antwort. Und ich habe die nächste oder gleichzeitig auch die letzte vorbereitete Frage, falls es aus der Runde von den Teilnehmern noch gibt, würden wir gerne auch Ihre Frage behandeln. Aber meine Frage geht eher in Richtung Kooperation mit chinesischer, konkrete Kooperation und Anbahnung der Kooperation mit chinesischer Hersteller, in dem Fall Goshen. Sebastian, an dich. Welche grundsätzliche Modelle habt ihr sozusagen für euch definiert als mögliche Kooperationsplattform oder Kooperationsform? Wie offen seid ihr im Thema Kooperation mit den deutschen oder europäischen Dienstleistern?
Okay, also generell sind wir immer offen und auch interessiert an Kooperation. Das möchte ich jetzt gar nicht unbedingt einschränken auf einen gewissen Punkt, aber ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Wenn wir zum Beispiel am Anfang der Wertschöpfungskette anfangen oder mit dem Blick auf Produktionsthemen, arbeiten wir zum Beispiel auch sehr gerne mit Hochschulen zusammen. Also dass man wirklich schaut, welche Innovationen gibt es auf dem Markt, welche Innovationen können wir einsetzen, um auch das Produkt besser zu machen, um das Produkt sicherer zu machen. Wie zum Beispiel kann man bestimmte Prüfprozesse optimieren oder zusätzlich noch einbinden in der Batterieproduktion, um bestimmte Fehlerfälle auszuschließen oder frühzeitig zu detektieren. Das andere Thema ist natürlich Software, das wurde jetzt vielfach besprochen. Natürlich machen wir als Goshen auch unsere Software in-house, aber natürlich ist es wichtig, die funktionale Sicherheit dementsprechend auf das höchste Level zu heben. Das sehen wir natürlich auch, dass bestimmte ASIL-Level gefordert werden. Und da ist auch wiederum, wie der Wolfgang zu Beginn erwähnt hatte, auch die Automobilindustrie durch Vorreiter haben das Thema erkannt. Und man muss natürlich auch sein BMS dementsprechend auf ein Mindestniveau im Rahmen der funktionalen Sicherheit entwickeln, dass natürlich bestimmte Fehlerfälle und vor allen Dingen sicherheitskritische Themen dementsprechend frühzeitig erkannt oder ausgeschlossen werden. Dies nicht nur auf Ebene der Zelle, auch auf Ebene der Software, damit bestimmte Fehlerfunktionen gar nicht auftreten dürfen. Und das ist eine riesige Herausforderung, eine riesige Komplexität. Und natürlich, wenn dort natürlich Experten agieren, die natürlich dementsprechend auch Software-Applikationen entwickeln können, auf einem sehr, sehr hohen Standard. Wir sprechen da von ASIL Level D. Das ist natürlich auch dementsprechend auch etwas, was ich sag mal, im Rahmen der deutschen, europäischen Industrie auch geleistet werden kann. Aber sicherlich ist dort auch das gleiche Thema auch in China, Asien präsent und wird dort auch gemacht. Der letzte Aspekt von Sachen, was wir uns auch gut vorstellen und was wir auch machen, ist natürlich auch Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Wir haben neben das Thema After Sales mehrfach diskutiert, Prozesse zu etablieren, Regularien oder regulatorische Aspekte natürlich dann mit in diese Prozesse zu integrieren. Und ich denke, das ist halt ein Punkt, auf bestehende Service-Prozesse, Service-Netzwerke aufzusetzen. Das brauchen wir, das haben wir aktuell nicht. Und natürlich auch dann dementsprechend schnell vor Ort zu sein, dementsprechend solche, ich sag mal, beraterischen Themen sind für uns äußerst wichtig, da natürlich mit Experten oder mit KMUs auch zusammenarbeiten zu können, die uns dementsprechend beraten und natürlich auch solche Prozesse oder mit uns solche Prozesse definieren und die entsprechend implementieren und umsetzen.
Yes. Ja, vielen, vielen Dank an alle, auch an die Teilnehmer. Somit haben wir die Panel-Diskussion mit den vorbereiteten Fragen alle im Anführungsstrich abgearbeitet. Ich möchte aber zum Schluss nochmal vielleicht für uns alle reflektieren. Und insgesamt auf der strategischen Level ist es ein sehr wichtiges Thema, 50 Jahre nach der diplomatischen Beziehung zwischen Deutschland und China sucht die deutsche Regierung noch nach einer China-Strategie und die deutsche KMU sollen ja auch in der neuen Zeit für sich neue China-Strategie finden, um Zukunftsgeschäftsmodell zu etablieren. Und wir haben hier ein Beispiel in der Batteriebereich gesehen, dass China entwickelt sich zu einer Technologie-Exportnation und viele Unternehmen drängen jetzt in den europäischen Markt und das ähnlich wie früher Deutschland mit Autokonzept nach China kommt und jetzt ergeben sich dann in Deutschland Geschäftschancen für die kleinen Unternehmen, um den chinesischen Technologieanbieter wie Goshen oder andere kleine den Markt in Europa zu bearbeiten. Und das ist wirklich eine neue Zeit. In diesen neuen Zeiten suchen wir natürlich sinnvolle Geschäftsmodelle und dazu dient unsere Diskussion heute, um ein paar Ideen zu entwickeln und um Ihnen dabei zu helfen, Geschäftsmodelle für sich dann zu überlegen. Wir haben das Webinar, wie Sie hier auch sehen können, einmal terminlich auf 27. April heute umgeswitcht. Ursprünglich war 30. März, sodass wir heute eine relativ intime und kleine Runde haben. Und wir wollen diese Information auch noch auf unserem Social-Media-Kanal auf der nächsten Seite sehen Sie, können Sie uns finden, sowohl auf Podcast-Seite, aber auch auf YouTube werden Sie diese Information von heute als Video und als Audioformat finden, sodass wir auch langfristig diese Information Ihnen zur Verfügung stellen können. Ansonsten bleiben Sie gesund und seien Sie erfolgreich und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in China Webinar und wenn Sie uns noch auf der nächsten Seite folgen werden auf LinkedIn oder auf andere Kanal, können Sie auch regelmäßig von uns informiert werden über die neue Informationssendungen oder haben Sie Lust, dass wir uns auch live treffen in unsere anderen Veranstaltungen, deutschlandweit, aber auch in China. Und somit möchte ich mich nochmal bei den Experten, zwei aus Beijing und zwei aus Deutschland, bei der deutschen Expertin, so wie bei mir gibt es Internetprobleme. Und bei Ihnen möchte ich nochmal bedanken und bei den Gästen und bis nächsten Mal und zaijian. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und zaijian.